Danke, Jesus, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass du dein Leben für uns gegeben hast, damit wir wieder in Beziehung mit dir, Gott, leben können. Dass du es wieder hergestellt hast, dass du den Weg frei gemacht hast und dass wir deine Nähe, deine Gegenwart hier heute spüren und erleben dürfen, Jesus. Hab Dank dafür. Wir laden dich ein, dass du heute zu uns redest. Gebrauch du diesen Gottesdienst dazu. Amen. Vielen Dank, liebe Lobpreiser. Ich glaube, die haben wirklich einen Applaus verdient. Bevor wir zur eigentlichen Predigt kommen, möchte ich euch kurz hineinnehmen. Letzte Woche war ich mit vielen anderen auf der Purpose-Konferenz. Und bei einer Predigt wurden wir eingeladen, wurden wir herausgefordert, eine Saat zu sehen. Und ich habe eine Saat gesät und an zwei Sachen gedacht. Und dann von eins davon möchte ich euch erzählen. Ich möchte mein Leben dafür einsetzen, dass hier in Ansbach eine richtig große Gemeinde entsteht, dass viele Menschen zum Glauben kommen können. Dafür will ich stehen, dafür will ich mich einsetzen, dafür will ich mich investieren, meine Zeit, meine Gaben einbringen, meine Finanzen, all das, dass eine Gemeinde da ist, wo Menschen herkommen und ein Zuhause finden, wo sie ihre Berufung finden, wo sie gefördert werden. Und während dieser Gottesdienste sprach Gott zu mir, dass ich über die Vision der Gemeinde sprechen soll. Und ja, wir haben eine Vision schriftlich formuliert und doch gibt es viele Details, die da gar nicht drinnen stehen. Und dem möchte ich kurz nachkommen, so in groben Zügen zumindest. Ich glaube, eine Vision ist ein Bild von der Zukunft, das Begeisterung auslöst, wo man sagt, ja, genau deswegen machen wir das. Und zunächst möchte ich euch die Vision der Gemeinde einfach mal vorlesen. Wir wollen Menschen mit Gott in Kontakt bringen, weil er uns liebt. Gemeinsam Gott erfahren, Jesus begeistert nachfolgen, dabei heilende Veränderungen leben, erleben. Das ist unser Herzenswunsch. Unsere Gemeinde soll familienorientiert, lebensnah und am Puls der Zeit sein. Auf der Grundlage der Bibel helfen wir uns, unseren Glauben authentisch zu leben. Wir lieben es, Gott anzubeten, seinen Heiligen Geist zu erleben und das gibt uns die Kraft, Licht in dieser Welt zu sein. Ich finde, das ist so die grobe Richtung, in die es gehen soll. Und doch fehlen einfach Details. Eins, was ich auch schon mal an anderer Stelle gesagt habe, ist, bei allem, was wir tun, soll es um Jesus gehen. Und doch gibt es so drei Eckpfeiler. Das eine ist big. Ich glaube, dass unsere Gottesdienste immer größer werden sollen. Im Sinne von, dass mehr Menschen dazukommen, im Sinne von, dass die Sprache auch für jemanden, der mit Gott noch gar nichts zu tun hat, verstehbar ist. Aber wenn wir immer größer werden wollen, müssen wir zugleich immer kleiner werden. Was meine ich damit? Ich glaube, es braucht einzelne Gruppen, Live-Groups nennen wir sie hier, wo man vertraute Beziehungen hat, wo man ein Gegenüber hat, wo man in kleinen Kreis zusammensitzt, gemeinsam am Glauben lebt, am Leben teilhaben lässt, sich stärkt, in den Schwächen mal trägt, in den Nöten mal zusammensteht und so weiter. Wenn wir immer größer werden wollen, dann müssen wir zugleich immer kleiner werden. Weil wenn wir nur größer werden und keine zwischenmenschlichen Beziehungen da sind, dann reicht eine Krise und die Person ist vielleicht schon wieder weg von Gott. Und der dritte Bereich, der so wichtig ist, ist der Bereich Dienst. Wo ist dein Platz, wo du mitarbeiten kannst? Wo ist dein Ort, wo du dich integrieren kannst? Wo ist dein Ort, wo du merken kannst, du bist an etwas beteiligt, das größer ist wie dein Leben, nämlich an Gottes Reich? Und wie gesagt, bei allem soll Gott im Mittelpunkt stehen. Wenn wir diesen Bereich big anschauen, dann glaube ich, dass wir früher oder später, wenn es nach mir geht, eher früher, ein neues Gebäude brauchen werden. Weil Gott hat gesprochen, dass wir 100, dass wir 200, dass wir 500 Leute werden. Und daran glaube ich, dafür bete ich, darauf richte ich mich aus. Nicht, dass das, was jetzt schon da ist, schlecht wäre, überhaupt nicht. Das ist die Voraussetzung, dass wir weitergehen können und dass mehr Leute dazukommen werden. Und doch glaube ich, dass wir eben ein neues Gebäude brauchen werden. Weil natürlich kann man einen zweiten Gottesdienst machen. Aber ehrlicherweise, wenn freitags die Ranger hier in den Räumen sind, ist es jetzt schon eng. Das Problem an Visionen und Träumen ist, wir haben keinen Zeitplan. Und so fahren wir als Gemeinde teilweise zweiseitig. Wir schauen auf das eine und doch wollen wir das andere, das, was wir jetzt haben, nicht aus dem Blick verlieren und wollen unser Bestes geben, damit dieses Gebäude ansprechend ist, dass Menschen zum Glauben kommen können und das Gebäude kein Hindernis dafür ist. Ich glaube und träume davon, dass alt und jung noch viel mehr zusammenarbeiten werden. Noch viel enger. Dass nicht nur junge Leute sich in die Gemeinde investieren und ein paar einzelne Ältere, sondern dass das ganz normal ist. Und dass es normal ist, dass man sich am Glauben stärkt. Manchmal ist so das Problem, dass wir in Erinnerung haben, wie Gott damals, als wir jung waren, gewirkt hat. Und wir haben die Vorstellung, nur Gott kann so wirken wie damals. Und wenn diese Vorstellung da ist, dann beschränkt es Gott. Weil Gott hat immer wieder neue Wege. Früher waren es vielleicht die Pfingstjubel, mit denen man Gott erlebt hat. Heute sind es teilweise englische Lieder. Und das ist gar nicht verkehrt. Heute ist es teilweise lauter wie damals. Auch das ist nicht schlimm. Es gibt den Inhalt, das Evangelium, dass Gott gekommen ist, um uns Menschen zu retten. Das werden wir nie verändern. Aber die Verpackung, wie wir es präsentieren, die werden wir verändern. Weil wir die Menschen der heutigen Zeit erreichen wollen. Ich glaube, wir werden eine Gemeinde sein, die für die Region prägen wird. Ich bete dafür, dass wir Hauskreise, Live-Groups haben, die 50 Kilometer von hier entfernt sind. Und dass wir Einfluss haben werden. Ich träume davon und bete dafür, dass wir ein Sozialwerk haben werden. Dass wir, wenn wir ein neues Gebäude haben, eventuell einen Kindergarten oder eine Tagespflege eröffnen können, um auch sozial was für die Stadt zu tun. Ja, ich glaube, ich träume, vielleicht ist es auch einfach nur ein Wunsch, dass wir eine Sporthalle haben werden. Ich bete dafür, dass wir mehr Angestellte haben werden. Dass wir für einzelne Bereiche Angestellte haben werden. Ich bete dafür, dass Leute, die sich ehrenamtlich engagieren in dieser Gemeinde, dass wir sie zumindest finanziell etwas entlohnen können. Ich habe bereits gesagt, ich glaube, dass die Verpackung manchmal geändert werden muss. Und spätestens, wenn wir ein neues Gebäude haben, glaube ich, der Gottesdienstraum wird dunkel sein. Uns werden da so Sachen wie Lichttechnik rumhängen. Und das ist gar nicht verkehrt, weil es ist etwas, das jungen Menschen hilft, weil sie es einfach schon kennen. Und das ist ein Teil, das ist einfach nur die Verpackung. Das ist nicht in die Ewigkeit gemeißelt, aber doch ist es möglich. Ich glaube daran, dass wir moderne Technik haben werden und die Stadt uns anfragen wird, ob sie Veranstaltungen bei uns machen werden. Und vielleicht das Wichtigste, ich glaube daran, dass wir noch viel mehr Zeichen und Wunder erleben werden, weil Gott das zu mir gesprochen hat, weil Gott in mein Leben Prophetien gegeben hat, dass das noch eine neue Dimension kommen wird. Und ich glaube nicht nur, dass wir nette und gute Predigten haben werden, sondern ich glaube, Gegenwart Gottes wird da sein und Leben verändern von einem Moment zum anderen. Und das wird viel mehr werden. Mich begeistert dieses Bild. Und manches ist vielleicht noch ein bisschen weit weg, aber ich will jetzt schon anfangen, in diese Richtung zu marschieren. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Weil gemeinsam können wir dafür sorgen, dass dieses Bild Realität wird. Und das machen wir nicht nur, dass wir dann jubeln können, hey, Life Church ist eine coole Gemeinde geworden, vielleicht die modernste in ganz Ansbach, wenn man das Wort modern überhaupt mag. Hey, der Punkt ist, wir tun das, damit Menschen zum Glauben kommen können. Wir tun das, damit Menschen, die verloren sind, ihren ewigen, liebenden Vater erkennen können und kennenlernen können. Das ist der Grund, die Motivation, warum wir manche Veränderung, ob sie uns gefällt oder nicht, in Kauf nehmen. Damit Menschen Gott kennenlernen. Okay, jetzt kommen wir zur Predigt. Auf den Philippinen erzählt man sich folgendes Märchen. Ein König hatte zwei Söhne. Eines Tages, er wurde schon ein bisschen älter, der Bart wurde länger, dachte er sich, okay, langsam wird es Zeit, einen Nachfolger zu suchen. Und er ruft die zwei Söhne zu sich und gibt beiden 5 Taler und sagt, eure Aufgabe ist es, diesen Königshof zu füllen mit irgendetwas, das 5 Taler kostet und nicht mehr. Okay, die zwei Söhne ziehen los, der Älteste, der braucht gar nicht lange und er kommt mit einem Haufen Stroh für 5 Taler. Er füllt diesen kompletten Hof mit Stroh. Und der König ist beeindruckt, der Hof ist tatsächlich voll geworden. Wenig später kommt der Jüngere und sagt, ja, ich habe auch eine Idee, aber erstmal müssen wir den ganzen Stroh wegräumen. Und was er dann macht, er geht in die Mitte des Hauses, nimmt eine Kerze und zündet sie an und das Licht erhellt den ganzen Raum. Und der König sagt, okay, mein junger Sohn soll der Nachfolger werden, weil Stroh ist einfach nur Abfall, aber Licht ist etwas, was Orientierung gibt, was Wärme gibt, was die Menschen brauchen. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. In Matthäus 5, Vers 14 heißt es, ihr, also diejenigen, die Jesus nachfolgen, ihr seid das Licht der Welt. Das ist ein Zuspruch ohne Bedingungen. Das ist eine Zusage, kein Befehl, es erst durch Anstrengung zu werden, sich erst dahin hinzuentwickeln, sondern es ist ein Zuspruch, eine Zusage, die unabhängig ist von den Gefühlen, die unabhängig davon ist, ob man gerade ein rauchender oder ein brennender Christ ist, die einfach da ist, weil Gott sie gibt. Weiter sagt Jesus an dieser Stelle, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll einer euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure gute Werke sehen und Gott im Himmel preisen. Die Frage, die ich heute stellen will, ist, wie kannst du für Gott leuchten? Und die Aufgabe ist jetzt nicht, jeden Morgen ein paar Glühwürmchen zu nehmen und zu essen, dass die durch einen rausleuchten, da hätten die Veganer keine Chance. Die Aufgabe ist auch nicht, ein Armleuchter zu sein im sprichwörtlichen Sinne, sondern der Punkt ist, sobald du Jesus in dein Leben eingeladen hast, bist du nicht mehr derselbe. Dich gibt es quasi nur noch im Doppelpack. Du gemeinsam mit Jesus. Und das ist etwas, das verändert. Und seine Zusage gilt, ihr seid das Licht der Welt. Ja, ich möchte es persönlich sagen, du bist das Licht der Welt. Aber welche Art von Licht bist du? Vielleicht gibt es manche unter uns, die sind so richtig wie so ein Baustrahlerlicht, die blenden so richtig, die sind so richtig kraftvoll. Evan Roberts war so ein Typ, der hat gesagt, ich will, dass Wales errettet wird, ansonsten will ich sterben. Es gibt Menschen, wenn die in den Zug fahren, dann dauert es keine 20 Minuten und andere Menschen bekehren sich zu Jesus. Die sind so ein richtiges Vollgaslicht, das in die Augen leuchtet, das blendet und das einen Unterschied macht. Vielleicht schaust du jetzt auf dein Leben und sagst, naja, ehrlicherweise so ein Volllichtevangelist bin ich nicht. Vielleicht bist du eher wie so ein Kühlschrank. Zu dir kann man kommen, bei dir kann man sich anlehnen, bei dir kann man sich wohlfühlen. Und so nach 10 Jahren, wenn die Person irgendwann dein Herz erleuchtet hat, dann machst du die Tür auf. Und siehe da, da ist ein Licht drin. Vielleicht sagt ihr dann, ach, du bist Christ? Ja, schon seit 10 Jahren. Aber der Punkt ist, vielleicht dauert es bei dir länger. Und vielleicht ist dein Licht nicht so kraftvoll, aber doch ist ein Licht da. Und vielleicht ist deine Herausforderung, dass du dir überlegst, was du gut kannst und das einsetzt. Ich habe von einer Frau gehört, die hat gesagt, mein Hobby ist es, Kaffee zu trinken. Ich habe Kaffeebohnen von überall aus der Welt. Und sie bekam dann den Ratschlag, ja, dann nutzt doch das. Und sie fing an, ihre Nachbarin einzuladen zum Kaffee trinken. Zur Kirche ist sie nie mitgegangen, aber zum Kaffee trinken, das war cool. Und beim dritten Mal beim Kaffee trinken machte die Frau auf einmal ihren Kühlschrank auf. Und auf einmal war es gar kein Problem mehr, in die Gemeinde zu gehen. Das Licht war klein, das Licht war lange Zeit versteckt und doch hatte das Licht Kraft, um andere Menschen zu Jesus zu bringen. Vielleicht bist du jetzt weder dieses Volllicht, vielleicht bist du auch kein Kühlschranklicht, sondern vielleicht bist du so ein Saisonlicht. Das heißt, du hast so deine Saison, da ist es kein Problem, zu Jesus zu stehen, aber in den anderen Momenten, da ist es eher still. Dann mach genau das zu deiner Stärke. Fang an, dir Namen von Personen aufzuschreiben, für die du betest. Und wenn du dann bis kurz vor Heiligabend für sie gebetet hast, dann ladest du sie ein zum Heiligabend-Gottesdienst. Und vielleicht ist dann das nächste Event Ostern und du fängst erst einmal an, dafür zu beten. Und irgendwann ladest du die Person ein. Vielleicht bist du weder so ein Vollblutlicht, noch so ein Kühlschrank, noch so ein Saisonlicht, sondern eher so eine Wunderlampe. Man weiß nie genau, leuchtet sie nicht, wechselt sie ihre Farben, passt sie sich gerade an oder ist sie gerade ganz aus. Man weiß es nie so genau. Das sind so Leute, die haben manchmal Lust, von Jesus zu erzählen und manchmal nicht. Ein bekannter Schweizer Prediger erzählte mal, wie er beim Golfen war am Donnerstagnachmittag. Und während er so beim Golfen ist, wird er auf einmal von dem Golfpartner gefragt, hey, was arbeitest du eigentlich, dass du um diese Uhrzeit Zeit hast? Und er sagt, hey, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verrückt an, aber ich bin Pfarrer. Der Typ guckt ihn an und sagt, hey, irgendwie komisch, weil ich habe letzte Woche erst geträumt, ich sollte mal wieder in die Kirche gehen. Aber Kirche ist immer so langweilig. Und die Person konnte sagen, hey, komm doch einfach in meine Kirche, da ist es nicht langweilig. Und es dauerte nicht lange, Sonntagmorgens auf einmal auf dem Parkplatz, jemand ruft wie verrückt zu, Leo, kennst du mich noch? Er guckt ihn an, hey, keine Ahnung, ja, vom Golfspielen. Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier, ich bringe schon meine ganze Familie mit, es ist richtig cool bei euch. Hey, Leo hat an diesem Tag gesagt, ich habe keine Lust zu scheinen. Aber doch hat sich eine Situation entwickelt, wo er gar nicht anders konnte. Vielleicht sagst du jetzt aber, auf mich trifft all das nicht zu. Ich bin einfach nur eine schlichte, normale Lampe, die mehr oder weniger schön angezogen ist. Ich bin nicht spektakulär, aber ich leuchte kontinuierlich. Ich bin solide, aber eigentlich ist da nichts Besonderes dran. Hey, ganz egal, was für ein Licht du bist, Menschen können durch dein Leuchten den Weg zum Vater zurückfinden. Menschen können durch dein Leuchten Gott kennenlernen. Dein Leben kann einen Unterschied machen. Ja, du kannst einen Unterschied machen. Die Bibel verwendet für dieses einen Begriff, das zugegeben etwas aus der Mode gekommen ist. Ich bin ziemlich sicher, die meisten haben es schon mal gehört, dieses Wort. Ob es jeder richtig erklären könnte, ist was anderes. Aber dieses Wort wird verwendet, um Gott selbst zu beschreiben. Aber nicht nur das, es wird auch verwendet, um uns als seine Nachfolger zu beschreiben. Weiß irgendjemand, von welchem Wort ich rede? Dieses Wort finden wir in 3. Mose 11. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen, sodass ihr heilig werdet. Denn ich bin heilig. Was bedeutet dieses Wort heilig? Primär bedeutet dieses Wort heilig abgesondert für Gott. So lesen wir zum Beispiel in 2. Mose 11, Vers 45, denn ich bin der Herr, der euch aus Ägypten geführt hat, dass ich euer Gott sei. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Ich habe euch aus Ägypten geführt. Das Wort heilig ist in erster Linie ein Begriff von Beziehung. Es ist kein Begriff, wo eine moralische Qualität von den Menschen beschreibt, sondern in erster Linie von Beziehung. Und somit ist das Gegenteil von heilig auch nicht sündig, wie wir oft meinen, sondern eigentlich profan. Profan bedeutet gewöhnlich, nicht für Gott bestimmt, alltäglich. Heilig sein heißt zu Jesus gehören. Heilig sein heißt, dass wir vom Gottesgeist bestimmt sind. Mit dem, dass wir uns zu Jesus wenden, sind wir in gewissermaßen Heilige geworden. Ja, selbst die Christen in Korinth, die ja wirklich viel Dreck am Stecken hatten. Ich sage nur, Unzucht, Götzendienst, Arme ausnutzen und so weiter. Hey, selbst diese Leute wurden Heilige genannt. In Hebräer 12, Vers 14 heißt es, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Jagt der Heiligung nach. Jagen, das heißt, nicht gerade schleichen, sondern unterwegs zu sein, eilen, zu rennen, nachlaufen, hinter etwas her sein, etwas erstreben, nach etwas trachten, etwas verfolgen. Es ist mehr wie einfach nur nach etwas zu suchen. Es ist mehr wie rumzulaufen und zu gucken, ob man nebenbei was von den Bäumen runterpflücken kann. Es ist wirklich hinter etwas her sein. Und das sollte als Christ unser Ziel sein, dem Frieden und der Heiligung nachjagen und es uns bleibend zu eigen machen, nicht nur so in den besonderen Momenten, so kurz vor Weihnachten, dass man auch ja Geschenke bekommt, heilig sein, sondern während dem kompletten Leben, die komplette Zeit. Heiligung ist das Gesamtziel unseres Lebens als Christ. Nicht um unser Heil zu verdienen. Unsere Herausforderung ist vielmehr, dass unser Zustand zu unserem Stand passt, den Gott uns geschenkt hat. Diesen Stand, den können wir uns nicht verdienen, den bekommen wir geschenkt. Da können wir nichts dran machen. Aber ob unser Zustand und der Stand übereinstimmen oder auseinandergehen, das ist unsere Aufgabe. Aus Gnade sind wir gerettet. Aus Gnade sind wir zu Heiligen gemacht. Aber das heißt jetzt nicht, wir können tun und lassen, was wir wollen, sondern unser Leben sollte auch das widerspiegeln, was uns geschenkt ist. Zur Zeit Jesus gab es Menschen, die haben irgendwelche Götzen angebetet. Und die Vorstellung war, wenn sie Götzen anbeten, dann wollen sie wohlgesonnen stimmen. Dann wollen sie mit ihren Anbeten, mit ihren Opfern dazu bewegen, dass sie auf ihrer Seite sind. Aber mehr Einfluss hatte das nicht. Das hatte keinen Einfluss auf ihr Leben. Warum denn auch? Die Götzen selbst haben es ja vorgemacht, was es heißt. Unzucht, Lügen, rumsaufen und so weiter. Man konnte also damals einen Götze anbeten und es hatte null Einfluss, wie man sein Leben leben soll. Dagegen gab es die Philosophen. Die Philosophen, die haben nichts und niemanden angebetet. Aber aus ihrer Vernunft heraus haben sie gesagt, es gibt so ethische Regeln, die helfen uns, dass wir gut leben können. Und jetzt gab es die Juden, ja, und auch uns Christen. Bei uns gehört auf einmal der Glaube an Gott und die Ethik zusammen. Das ist eine ganz andere Herausforderung. Das gab es damals gar nicht. Und genau deshalb stellen wir die Frage, wie sieht es jetzt praktisch aus? Ich möchte euch einen Abschnitt aus Kolosser 3 vorlesen. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Untertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Zieht da an, ist die eine Seite. Die andere Seite lesen wir nur ein paar Verse davor, zieht da aus. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Nun aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Mund. Belügt einander nicht. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Ähnlich heißt es in Markus 7, die Verse 21 bis 23. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus die bösen Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dies Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein. Christus lebt in uns, unsichtbar, aber nicht unwirksam. Sein Wirken in unserem Leben kann einen Unterschied machen. Sein Wirken in unserem Leben bewirkt eine Veränderung. Ich habe euch jetzt mehrere Verse aus Kolosser 3 vorgelesen, aber wisst ihr, mit welchem Satz dieses Kapitel beginnt? Da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt seid. Es beginnt wieder mit der Beziehung. Der Punkt, warum wir in der Lage sind, alte, schlechte Dinge wegzulegen und neue, gute Dinge anzuziehen, ist wegen der Beziehung zu Gott, wegen der Beziehung zu Jesus. Er gibt uns die Bedingung dafür. Er gibt uns die Kraft dazu, damit wir ein heiliges, für Gott abgesondertes Leben leben können. Und abgesondert heißt jetzt nicht, dass wir nichts mehr mit der Welt zu tun haben, sondern dass wir mitten in der Welt sind und unser Licht leuchten lassen. Und egal, was für ein Licht es ist, es soll leuchten und Menschen sollen es erkennen können. Und das ist möglich, In unserer heutigen Gesellschaft reden wir sehr viel davon, dass wir in einem Werteverfall leben. Ich glaube, das ist nur bedingt richtig. Eigentlich müssten wir treffend von einem Wertewandel reden. Themen wie Kindesmissbrauch, Umweltschutz, ganz aktuell Plastik sind durchaus Themen und Werte, die in unserer Gesellschaft wichtig sind. Und wir merken, zum Beispiel an den letzten beiden Themen, Themen, die uns nicht so wichtig sind, werden immer wichtiger. Und andere Themen, die uns wichtig sind, werden in der Gesellschaft immer unwichtiger. In der Gesellschaft kann man zum Beispiel heute sagen, eigentlich ist es egal, mit wem du schläfst, Hauptsache die Bettwäsche ist fair gehandelt. Da haben wir als Christen eine andere Perspektive. Ja, und durchaus gibt es auch Werte, christliche Werte wie Nächstenliebe oder Armenfürsorge, die überstehen. Aber doch ist es irgendwie so, dass zwei Welten aufeinandertreffen, dass zwei Dinge, die irgendwie auseinanderlaufen. Und hier haben wir die Chance, einen Unterschied zu zeigen mit unserem Leben. Ja, sogar ohne Worte. Ja, manchmal ist das, was wir an Sünde gutheißen oder schlimm heißen, weniger schlimm heißen, eher eine Frage von Kultur. Ich möchte ganz selbstkritisch fragen, warum ist es so, dass wir Christen bei sexuellen Sünden sofort den Zeigefinger zeigen und bei Geiz nicht? Warum ist das so? Bei Gott steht beides auf einer Ebene. Gott sagt, beides ist falsch. Und doch sehen wir so gefühlt zumindest das eine viel schlimmer an als das andere. Warum ist das so? Möchtet ihr es wissen? Okay, nur ein paar. Okay, dem Paar zuliebe erzähle ich das. In Deutschland haben wir seit Jahrhunderten Saat und Ernte. Sommer und Winter. Um im Winter überleben zu können, war es notwendig, sich im Sommer Vorräte anzulegen. Und wenn man jetzt Vorräte gesammelt hat und jemand anders kam und fragte, teilst du deine Vorräte mit mir, dann musstest du überlegen, naja, wenn ich jetzt teile, kann es sein, dass am Ende vom Winter das Essen für mich nicht reicht, für meine Familie nicht reicht und für den anderen auch nicht. Und so haben wir in unserer Kultur diese Sparsamkeit drinnen. Weil für uns ist es notwendig gewesen, um zu überleben, zu sparen, zu sammeln. In Afrika, wenn da jemand jagt und eine Antilope erlegt, die kann er gar nicht alleine essen, selbst mit seinen Frauen und Kindern nicht. Und so wusste er, okay, ich lasse die anderen mitessen, weil eines Tages habe ich kein Glück und erjage ich kein Tier und ich bekomme von den anderen. Da war Teilen was ganz anderes. Und deshalb bedeutet in Afrika Geiz zum Beispiel was komplett anderes wie hier in Deutschland, weil wir dieses Sammelgehen in uns haben. Für einen Afrikaner, wo der Guru hunderte Frauen hatte, ja, da ist es nicht so schlimm, wenn jetzt zum Beispiel ein Pastor eine zweite Frau haben will. Weil das ist ja in seiner Kultur angelegt, in unserer deutschen Kultur nicht. Was will ich damit sagen? Werte wandeln sich und manche Werte haben wir mehr im Blick als andere. Aber die Herausforderung an uns ist es, ein Leben zu führen, das Gott ehrt, das ihn sichtbar macht. Und eben nicht nur in den Bereichen, die uns leicht fallen, die uns gerade passen, sondern wir haben da eigentlich keine Wahl. Es ist nicht so wie beim Studentenfutter essen, dass man einfach das rauspickt, was einem gerade gefällt. Nein, komplett. In 1. Johannes 2, die Verse 1 bis 5 lesen wir. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, wie er gelebt hat. Dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt, wenn ihr aber doch sündigt. Christsein ist nicht eine ethische Beliebigkeit, wo man sich Dinge herauspacken kann. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Same bleibt in ihm. Hier ist nicht gemeint, dass ein Christ nicht auch mal sündigen kann, dass nicht ein Christ nicht auch mal was Falsches machen kann, sondern die griechische Grammatik zeigt hier etwas Duratives, etwas Durchgängiges, etwas Gewohnheitsmäßiges. Es ist nicht möglich zu sagen, hey, meine Lieblingssünde behalte ich und gleichzeitig will ich Gott nachfolgen. Das passt nicht zusammen. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Man muss sich entscheiden, entweder will ich Jesus nachfolgen, dann heißt es auch, Sünde nicht einfach hinzunehmen, nicht einfach zu sagen, Schwamm drüber, das passt schon, sondern heißt es auch, dafür zu kämpfen, dass die Sünde ihre Macht verliert. Und wieder ist es nicht unsere eigene Kraft, die das vollbringen kann, sondern wieder ist es Gott, der es durch uns tun kann. Als ich auf Berühr in der Bibelschule war, da war ich auf so einem Begleitpraktikum. Und unter anderem war ich für die Jugendarbeit zuständig mit ein paar anderen Leuten. Und der andere Jugendleiter, der hat den Jugendlichen immer erzählt, man muss sagen, die Jugendlichen haben großteils nicht an Gott geglaubt. Und er hat den Jugendlichen immer erzählt, ja, sie müssen sich an die 10 Gebote halten. Das ist ganz wichtig für ihr Leben. Ich habe da ein bisschen provoziert und habe gesagt, hey, eigentlich ist es egal, ob ihr euch an die 10 Gebote haltet oder nicht. Weil selbst wenn ihr euch an die 10 Gebote halten würdet, selbst wenn ihr ein gutes Leben führen würdet, selbst wenn ihr ethisch wirklich vorbildlich seid, verfehlt ihr den Punkt, dass Gott eine Beziehung mit uns haben möchte. Und letztlich ist das der Punkt, wo es entscheidet, ob ihr mit Gott die Ewigkeit verbringen werdet oder nicht. Also täuscht euch selbst nicht vor, indem ihr ein christliches Leben führt, ohne Christ zu sein. Und täuscht euch nicht selbst vor, dass alles in Ordnung ist, sondern wenn ihr diese Beziehung nicht habt, dann braucht ihr auch das Verhalten nicht haben. In der Bibel finde ich nirgends, dass die Nicht-Christen dazu aufgefordert werden, die 10 Gebote zu halten. Was ich finde, ist, dass sie aufgefordert werden, umzukehren, Buße zu tun. Was heißt umkehren? Ich laufe in die eine Richtung, mach Stopp und wechsle die Richtung und laufe andersrum. Ja, und bei manchen braucht es einen U-Turn. Bei anderen braucht es vielleicht nur eine 90-Grad-Wendung. Aber doch braucht es diese Wendung hin zu Gott. Umkehren, dieses Wort wird in der Bibel beschrieben mit diesem Wort Buße. Buße, wir denken damit automatisch an Bußgeld. Und das ist die falsche Vorstellung. Weil Bußgeld heißt, ich zahle die Strafe, mache danach einfach so weiter. Aber Buße heißt, ich kehre um, ich wechsle den Kurs, ich orientiere mich auf was anderes hinaus. Ich möchte eine zweite provokante These aufstellen, wenn es darum geht, dass wir als Christ nicht gewohnheitsmäßig dauerhaft sündigen sollen. Für jemanden, der nicht getauft ist, ist das nicht möglich. Für jemanden, der nicht getauft ist, ist es nicht möglich, heilig zu leben. Ich weiß, ich provoziere an der Stelle, aber lesen wir mal Römer 6, die Verse 3 bis 4. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wie auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass die, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Taufe bedeutet kurz gesagt, in den Tod hinein untertauchen, im Wasser sein, begraben, aus dem Wasser heraus auferstanden. Ich glaube, die Taufe, die Voraussetzung für die Taufe ist Bekehrung und Umkehr. Heiligung fängt genau genommen erst danach an. Christen sündigen immer freiwillig. Warum? Weil wir der Sünde nicht mehr gehorchen müssen. Weil wir für die Sünde tot sind. Weil wir der Sünde gestorben sind. Und genau das drückt ja die Taufe aus. Wir sind der Sünde gestorben. Und genau deshalb behaupte ich, dass wir viel früher taufen sollten. Wenn ich in meine Bibel schaue, in der Apostelgeschichte, die Leute haben sich bekehrt und haben sich taufen lassen. Heute muss man sich erst bewähren, muss erst heilig leben, muss erst cool genug sein und so weiter, einen Taufkurs besuchen und dann wird man getauft. Aber in der Bibel sehe ich, dass Bekehrung und Taufe zusammengehört. Weil die Taufe eben genau das ausdrückt. Wir sind der Sünde gestorben. Wir sind tot. Wir sind der falsche Ansprechpartner. Und unsere Herausforderung ist es, die Sünde tot zu halten. Weil die will nicht tot sein. Die will immer wieder uns versuchen, will immer wieder uns herausfordern. Und unsere Aufgabe ist es, diese negativen Dinge unter den Füßen zu behalten. Und dafür sind wir verantwortlich. Als Christen sind wir der Sünde zu nichts verpflichtet. Wir sind durch die Taufe gestorben, begraben, auferstanden. Und das gibt uns die Zutaten für ein neues Denken. Das gibt uns die Zutaten für einen neuen Maßstab. Das gibt uns die Zutaten für eine neue Kraft und die Möglichkeit, ein heiliges Leben zu führen. Es ist möglich, heute noch heilig zu leben. Es ist möglich, heute noch Licht in dieser Welt zu sein. Es ist möglich, als ganz normale, solide Lampe einen Unterschied zu machen für Gott. Teilweise ohne Worte. Schauen wir uns den sogenannten Diognetbrief an. Das ist ein Brief, der am Ende des 2. Jahrhunderts geschrieben wurde. Und der beschreibt, wie Christen lebten. Die Christen nämlich sind weder durch Heimat, noch durch Sprache, noch durch Sitten und den übrigen Menschen unterschieden. Sie bewohnen ihr jeweiliges Vaterland, aber nur wie fremde Ansässige. Sie erfüllen alle Aufgaben eines Bürgers und erdulden alle Lasten wie Fremde. Jede Fremde ist für sie ein Vaterland und jede Heimat ist für sie Fremde. Sie heiraten wie alle und zeugen Kinder. Jedoch setzen sie die Neugeborenen nicht aus. Sie haben gemeinsam Tisch, kein gemeinsames Lager. Sie sind im Fleische, aber sie leben nicht nach dem Fleische. Auf Erden halten sie sich auf, aber im Himmel sind sie Bürger. Sie gehorchen den bestehenden Gesetzen und überbieten durch ihre eigene Lebensweise die Gesetze. Sie lieben alle und werden von allen verfolgt. Sie werden verkannt und verurteilt. Sie werden getötet und dadurch gewinnen sie das Leben. Arm sind sie und doch machen sie viele reich. An allem leiden sie Mangel und zugleich haben sie Überfluss an allem. Missachtet werden sie und in der Verachtung gerühmt. Verlästert werden sie und doch für gerecht befunden. Geschmäht werden sie und sie segnen. Sie werden verhöhnt und erweisen anderen Ehren. Obwohl sie Gutes tun, werden sie wie Übeltäter bestraft. Mit dem Tode bestraft, freuen sie sich, als ob sie zum Leben geboren wurden. Was für eine Kraft in diesen Worten. Ein Leben, das einen Unterschied gemacht hat. Ein Leben, das auch Menschen, die mit Gott nichts zu tun hatten, erkannt haben. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir leuchten für Gott. Und egal, was für eine Art von Leuchte, ob es dieser Vollstrahler ist, ob es dieser Kühlschrank ist, dieser Saisonleuchter, diese Wunderlampe oder diese einfache Lampe. Unsere Aufgabe ist es, zu leuchten. Kann man heute noch heilig leben? Ja, es geht. Und ich behaupte sogar, es ist attraktiv, heilig zu leben. Die Menschen haben eine Sehnsucht nach etwas, das lebbar ist, das sich umsetzbar ist. Und heilig zu leben ist lebbar. Sünde hat immer die Tendenz zu zerstören. Das eigene Leben, aber auch das Leben anderer. Und die Gebote Gottes, das, was viele Menschen so verschmähen, ist das, was diese Zerstörung aufhalten kann. Es ist möglich, das Böse in den Griff zu bekommen. Es ist möglich, der Sünde, der Versuchung nicht mehr gehorchen zu müssen. Es ist möglich, nicht mehr egoistisch leben zu müssen, sondern andere Menschen zu dienen. Es ist möglich, seine Schuld, seine Scham wegzulegen. Es ist möglich, dass alte Wunden, dass innere Verletzungen geschlossen und geheilt werden. Es ist möglich, das Gute im anderen zu sehen. Es ist sogar möglich, selbst wenn andere ein Schlechtes tun, ihn zu lieben. gesondert für Gott. Heute heilig leben, es ist möglich. Und ich möchte euch an dieser Stelle dazu einladen. Aus eigener Kraft werden wir das nie tun, werden wir das nie schaffen, werden wir diese Dinge nie in den Griff bekommen. Aber Gott lebt in uns, wenn wir zu Jesus Ja gesagt haben. Ich glaube, Christsein ist attraktiv wie nichts anderes. Aber wir sollten auch Christsein so leben, wie Jesus es sich vorgestellt hat. Ein bisschen Christsein ist zu wenig. Ab und zu in die Kirche zu kommen, wird nicht reichen. Christsein heißt dein komplettes Leben. Unsere Erlösung, die bekommen wir geschenkt. Aber Nachfolge heißt, wir geben alles. Jeden einzelnen Lebensbereich. Ich möchte euch einladen, dass wir jetzt aufstehen. Dass wir jetzt gemeinsam in die Gegenwart Gottes kommen. Dass wir jetzt gemeinsam Gott anbeten. Und ich möchte euch einladen, wer diesen Punkt festmachen will, wer sagen will, ich will leuchten für Gott, ich will heilig leben, der darf als ein Zeichen hier nach vorne kommen. Und wir werden heute kein Gebetsteam haben, sondern es soll ein Zeichen sein zwischen dir und Gott. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass es möglich ist, heilig zu leben. Ich danke dir, dass es möglich ist, dein Reich zu bauen, in dem wir Licht sind. Vater, und ich danke dir, dass es möglich ist, mit seinen Sünden, mit seiner Scham, mit seiner Schuld, mit seinem Versagen, dass es da einen Ausweg gibt. Und dass du die Antwort bist, Jesus. Hab Dank dafür, Jesus, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir uns entscheiden dürfen, unser Leben für dich zu führen. Dir sei alle Ehre dafür, Jesus. Amen. Zuletzt, vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Vielleicht ist das Einzige, was du heute mitnimmst, dass es möglich ist, das Böse in seinem eigenen Leben, in seinen eigenen Gedanken zu überwinden. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du Jesus näher kennenlernen willst. Da möchte ich dich bitten, komm auch nach vorne. Komm auf mich zu und ich werde für dich beten. Und ansonsten wollen wir jetzt eine Zeit der Anbetung haben und ihr könnt ein Zeichen setzen, wenn ihr ein heiliges Leben führen wollt, dann kommt nach vorne.